da sprechen wir schon wirklich von echt intensiven, schweren Krafttraining. Ja, wenn ich das trainiere, dann zeigen jedenfalls relativ viele Studien, ja, dass ich meine Laufökonomie und auch echt meine maximale Laufleistung sehr gut verbessern kann.
Von VO2 Max, Schrittfrequenz und Herzfrequenz haben mit Sicherheit alle LäuferInnen schon einmal gehört. Spätestens, wenn wir auf unsere Laufuhr schauen oder nach Tipps zum Schnellerwerden suchen, kommen wir an diesen Parametern nicht vorbei. Aber mindestens genauso wichtig wie die VO2 Max ist der Parameter der Laufökonomie. Warum die Laufökonomie nicht gleich der Laufstil ist und wie der Miteinbezug ins Training das Tempo nachhaltig positiv beeinflusst, erfahrt ihr jetzt von Sportwissenschaftler Dr. Florian Engel. Florian forscht an der Uni Würzburg unter anderem zum Thema Laufökonomie und hat deswegen jede Menge wissenschaftliche Fakten und spannende Studien parat. Zum Beispiel verrät er, um wie viel Prozent wir unser Tempo mit einer guten Laufökonomie und den richtigen Schuhen steigern können. Außerdem hört ihr, wie wir unsere Laufökonomie messen können, warum Kraftsport dafür unerlässlich ist und welche Trainingsübungen die Laufökonomie so richtig boosten können. Ich bin Lilly aus der Achilles Running Redaktion und wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Hallo Florian, schön, dass du dir heute Zeit für uns nehmen konntest und natürlich auch willkommen im Podcast. Wir nehmen ja heute an einem Mittwochmittag auf. Das heißt, die Hälfte der Woche ist schon geschafft. Da drängt sich mir natürlich die Frage auf, zu fragen, ob du die Woche schon sportlich unterwegs warst. Und wenn ja, was du gemacht hast.
Ja, erstmal hallo Lilly, ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich war schon sportlich aktiv, sogar heute Morgen schon. Ich bin normalerweise eher so der Nachmittag- und Abendsportler, aber ich war heute Morgen hier schon im Kraftraum, habe ein bisschen Krafttraining gemacht und am Montag war ich schwimmen im Freibad und habe ein paar Bahnen gezogen.
Oh, das ist auf jeden Fall spannend. Also ich war heute noch nicht unterwegs, da hast du mir einiges voraus, aber unser heutiges Thema ist auch spannend. Das ist nämlich in LäuferInnenkreisen sehr prominent, aber dann wirklich einen Durchblick zu bekommen, ist nämlich gar nicht so einfach. Dafür haben wir heute dich als Experten am Mikrofon. Und damit es nicht weiterhin zu Verwechslungen zwischen Laufstil, Lauftechnik und Laufökonomie kommt und uns natürlich auch vielleicht am Ende der Folge ein Licht aufgeht, welches Potenzial überhaupt in der Laufökonomie verborgen liegt, würde ich sagen, starten wir doch einfach rein. Und zwar mit der wohl wichtigsten Frage überhaupt, damit wir wissen, worum wir reden. Was ist die Laufökonomie eigentlich?
Ja, okay. Also Laufökonomie ist ganz konkret der Energieverbrauch beim Laufen. Ja, also wie viel Sauerstoff verbrauche ich bei einer bestimmten Laufgeschwindigkeit? Die Laufökonomie gibt mir Informationen, wie effizient ich laufen kann. Ja, also wie viel Energie muss ich aufwenden, um eine bestimmte Geschwindigkeit zu rennen? Wir messen die Laufökonomie immer in Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Minute, ja, also relativiert auf das Körpergewicht. Und natürlich ist die Laufökonomie umso besser, je weniger Sauerstoff ich bei gleicher Laufgeschwindigkeit verbrauche. Im Englischen nennt man das Running Economy. Die Laufökonomie ist ein submaximaler Parameter, ein submaximaler Leistungsparameter. Er gehört so ein bisschen zu den Big Three Parametern, ja, die großen drei Parameter, die die Laufleistung im Wesentlichen beeinflussen. Da wäre erstens die maximale Sauerstoffaufnahme, die ja wirklich sehr präsent, sehr prominent ist, dann die Laufleistung, die Laufgeschwindigkeit an der Schwelle und eben die Laufökonomie. Die submaximalen Parameter Laufökonomie und Laufleistung an der Schwelle lagen lange Zeit oder liegen vielleicht immer noch so ein bisschen im Schatten der VO2 Max, die lange Zeit sehr wichtig war, immer noch wichtig ist. Aber natürlich ist die Laufökonomie auch sehr wichtig, denn natürlich je weniger Sauerstoff ich bei einer bestimmten Laufgeschwindigkeit verbrauche, desto besser ist es natürlich für meine Laufleistung. Ja, also sagen wir mal, ich laufe jetzt 5 Minuten pro Kilometer und verbrauche dabei ungefähr, 12 Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht O2, ja, also Sauerstoff. Und wenn ich dann meine Laufökonomie um ca. 10% oder um etwa 10% verbessere, dann verbrauche ich dann durch diese 10% Verbesserung auf einmal nur noch 10,8 Milliliter O2, ja, pro Minute, pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, die dadurch frei gewordenen 1,2 Milliliter kann ich dann also wieder in die aerobe Energiegewinnung reintun. Ja, ich kann es wieder für die aerobe Energiegewinnung nutzen. Das bedeutet, ich habe dann also nochmal dann quasi 1,2 Milliliter O2 mehr, die ich nutzen kann, um eine noch schnellere Geschwindigkeit zu laufen. Ja, das ist so die Laufökonomie.
Und darin liegt dann wahrscheinlich auch der Unterschied zur Lauftechnik und zum Laufstil, weil bei einer schnellen Google-Recherche, dann fallen ja immer alle drei Begriffe auf einmal und manchmal stehen die auch so als Synonym füreinander. Aber ist ja jetzt nicht so, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also die sollten nicht synonym füreinander verwendet werden, ja. Laufökonomie und Lauftechnik ist wirklich was ganz, ganz anderes, ja. Also es sind zwei unterschiedliche Konstrukte und Laufökonomie und Lauftechnik haben jetzt im ersten Augenblick erstmal nichts miteinander zu tun, ja, aber auf der anderen Seite dann doch wieder, also sich dann doch gegenseitig ein bisschen beeinflussen. Aber ganz grundsätzlich sind es zwei unterschiedliche Konstrukte, ja, zwei verschiedene Parameter. Erstmal ist es so, wenn ich von der Laufökonomie rede, dann meine ich damit eigentlich immer ganz konkret den Verbrauch von XY Milliliter Sauerstoff pro Kilogramm Körpergewicht pro Minute bei einer bestimmten Laufgeschwindigkeit und nicht, wie schön oder wie elegant rennt der Läufer oder die Läuferin. Die Laufökonomie kann ich ganz genau messen, ja, mit dem Spirometer beim Laufen. Das ist wirklich ganz genau und präzise messbar. Lauftechnik und Laufstil ist ja wirklich ein ganz anderes Konstrukt, das ich nicht so genau und objektiv messen kann. Ja? Und das ist für mich dann als Trainer oder auch als Wissenschaftler wirklich schwierig, ja, wenn ich ein Konstrukt nicht genau messen kann. Also es gibt natürlich schon ein Idealbild der Lauftechnik, ja, und wenn ich jetzt einen Trainer frage, wie nah ist der an diesem Idealbild dran oder was macht er für Fehler, dann kann er mir das natürlich schon irgendwie ein bisschen objektiv sagen, wie nah ist der an diesem Idealbild dran oder wie nah ist der weg, macht er eine schöne Flugphase, ja, wie ist die Oberkörperhaltung, wie ist der Fußaufsatz, ist die Armarbeit gut oder nicht gut, der kann auch vielleicht sagen, sieht der Laufstil ökonomisch aus oder nicht, aber es ist wirklich echt was anderes und letztlich ist diese Messung ja dann auch immer wirklich sehr subjektiv und nicht objektiv wie bei der Laufökonomie. Genau, ich muss es immer irgendwie per Augenmaß messen, ja, und kann es nicht so objektiv machen wie den Sauerstoffverbrauch messen. Und es ist auch so, dass die Lauftechnik jetzt nicht immer unbedingt und sofort die Laufökonomie beeinflusst, ja. Also nur weil jetzt Läufer A keinen super idealen Laufstil hat, heißt das nicht, dass er total unökonomisch läuft, ja. Aber grundsätzlich hat der Laufstil dann wieder doch einen kleinen Einfluss auf die Laufökonomie. Ja? Also wenn sich zum Beispiel ein Läufer oder eine Läuferin sehr weit nach oben abdrückt, ja, also eine ganz stark vertikale Flugphase hat, ja, anstatt eine etwas optimalere horizontale Flugphase, dann ist das natürlich potenziell schlechter für die Laufökonomie. Da verbraucht der Läufer wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Energie als jemand, der eine etwas horizontalere Flugphase hat. Genau, aber grundsätzlich ist das Hauptproblem, dass ich Laufstil nicht ganz so gut messen kann wie Laufökonomie eben.
Und du meintest ja, das lässt sich gut messen. Mit welchen Parametern bestimmt man das denn dann objektiv?
Mhm. Ja, also am besten, wir messen die Laufökonomie im Labor, auf dem Laufband. Ja, natürlich kann ich das auch draußen machen. Aber im Labor habe ich erstmal weniger Störvariablen, weniger Einflüsse von ungewollten Variablen. Der Läufer läuft dann auf dem Laufband, ja, hat so eine Maske auf dem Mund, ja, ein Spirometer. Dieses Spirometer misst das Volumen der eingeatmeten und ausgeatmeten Luft, ja. Und darüber hinaus haben wir dann noch zwei Sensoren, die den Sauerstoffgehalt und den CO2-Gehalt der Einatem- und Ausatemluft messen. Und über die Menge des ausgeatmeten O2, also der misst dann ganz genau, wie viel O2 atmet der Läufer ein und wie viel CO2 atmet der Läufer aus. Und darüber kann ich dann ganz, über die Menge des ausgeatmeten CO2s, kann ich dann ganz genau und ganz einfach die Menge des verbrauchten Sauerstoffs berechnen. Also eigentlich ist es relativ einfach. Genau, und die Menge an Sauerstoffverbrauch bei einer bestimmten Laufgeschwindigkeit, das ist dann in dem Moment meine Laufökonomie. Ja? Die kann ich ganz objektiv mit einer metrischen Zahl beschreiben und muss dann nicht irgendwie subjektiv schön oder nicht schön, sieht ökonomisch aus oder sieht nicht ökonomisch aus. Also das ist dann eine ganz genaue Zahl, was mir dann als Trainer, vielleicht auch als Science-Nerd relativ lieb ist. Ja. Genau, so können wir das messen. Prinzipiell geht das auch draußen. Genau.
Ah, das hört sich ja jetzt, vor allem wenn es um Sauerstoff geht, ja doch schon recht nah zur VO2 Max an. Und da wollte ich einfach nochmal fragen, was ist denn da jetzt genau der Unterschied?
Ja, okay. Also die VO2 Max, ja, das ist, wie gesagt, so ein submaximaler Parameter, ja. Den messe ich bei niedrigen oder mittleren Laufgeschwindigkeiten, ja. Und das ist einfach nur die Angabe darüber, wie viel Sauerstoff ich jetzt im Moment verbrauche, ja, wie ökonomisch ich laufe. Die VO2 Max ist auch ein ganz, ganz wichtiger Parameter, auf jeden Fall. Aber der Unterschied ist eigentlich ganz einfach. Die VO2 Max beschreibt und bezeichnet die absolut maximale Menge an Sauerstoff, die ich während Belastung einatmen, durch meine Blutgefäße zur Arbeitsmuskulatur transportieren und dort in der Arbeitsmuskulatur verarbeiten kann, ja, zur Energiebereitstellung nutzen und verwerten kann. Da sind natürlich auch verschiedene Systeme dran beteiligt, ja, also Lungen, Atemmuskulatur, Blut, Blutgefäße, ja, die O2-Transporter im Blut, die Erythrozyten, die Mitochondrien in der Arbeitsmuskulatur, die dann letztlich aus dem Sauerstoff ATP machen, ja, das wir zur Kontraktion der Muskeln brauchen, also was wir letztlich dann echt zum Rennen benötigen. Aber natürlich sind diese Systeme auch bei der Laufökonomie involviert. Der wichtigste Unterschied ist eben, dass die VO2 Max eben die höchste Menge an transportierbarem und verarbeitbarem O2 darstellt und eben die Laufökonomie der O2-Verbrauch bei einer bestimmten Laufgeschwindigkeit ist. Ja? Also wir können jetzt auch den Vergleich mit einem Auto anstellen. Der ist vielleicht nicht ganz so rund, aber die VO2 Max wäre dann hier jetzt beim Auto quasi die Menge an Benzin, ja, die ein Auto pro Zeiteinheit durch Benzinleitungen zum Motor transportieren und dort verbrennen kann. Und natürlich, je mehr Benzin das pro Zeiteinheit ist, potenziell umso mehr Vortrieb, desto mehr ja, Power, Energie kann ein Auto dann auch produzieren. Und die Laufökonomie wäre jetzt hier in diesem Bild der Benzinverbrauch bei 60 oder 80 Kilometern pro Stunde. Und natürlich, ja, je weniger Benzin mein Auto bei einer bestimmten Geschwindigkeit verbraucht, desto besser ist es ja, desto weiter komme ich mit einer Tankfüllung. Das wäre so ein ungefährer Vergleich. Genau, aber natürlich, um eine VO2 Max jetzt zu diagnostizieren, messen zu können, brauche ich natürlich eine maximale Ausbelastung. Ja? Brauche dann beispielsweise auf dem Laufband einen Stufentest. Bei VO2 Max-Tests ist die Stufendauer dann eher kürzer, ja, weil ich möchte wirklich sicher sein, dass ich eine maximale Ausbelastung des Herz-Kreislauf-Systems provoziere. Und eine frühe lokale Ermüdung der Arbeitsmuskulatur möchte ich vermeiden. Dann kommt irgendwann am Stufentest dieser Punkt, ja, da wird die Laufgeschwindigkeit des Laufbands schneller, also die Laufgeschwindigkeit steigt. Mein Läufer, der läuft auch schneller, weil er auch ja dann mit dieser schnelleren Laufgeschwindigkeit verbraucht er mehr Energie. Aber der O2-Verbrauch, der stagniert ab einem gewissen Punkt. Ja, also er kann dann wirklich nicht mehr Sauerstoff für die Energiebereitstellung nutzen, obwohl sein Organismus eigentlich mehr Energie verbraucht und benötigt, weil er ja schneller rennt. Der Körper kann aber nicht mehr O2 zur Energiebereitstellung nutzen, weil er eben schon an seiner maximalen Kapazität angekommen ist. Ja. Dieser Punkt, das ist dann das Leveling-off der O2-Aufnahme, eine Plateaubildung, den sehe ich auch nicht immer. Ja. Das kann auch sein, dass der da nicht auftaucht in einem VO2-Max-Test, dieses Leveling-off. Und das ist dann eben die VO2-Max. Ja. Und relativ kurz nach diesem Punkt bricht der Läufer den Test auch schon ab, ja, weil er diesen hohen Energiebedarf eben nicht mehr decken kann. Genau. Und was dann natürlich auch noch echt ein Unterschied zur Laufökonomie ist, also die Intensität, die Geschwindigkeit, die er in dem Moment bei seiner VO2 Max halt hat, ja, also die Geschwindigkeit, die er läuft, die ist natürlich sehr, sehr hoch. Ja, die ist eine ganz hohe Intensität. Die kann der Läufer wirklich nur einige wenige Minuten halten, also da sprechen wir jetzt echt von einem sehr kurzen Zeitraum, so im einstelligen Minutenbereich. Das wird später vielleicht nochmal wichtig. Das sind dann sehr, sehr hohe Laufgeschwindigkeiten. Das ist eben quasi die maximale Sauerstofftransport- und Verarbeitungskapazität. Ja. Genau, und die Laufökonomie ist nur der aktuelle O2-Verbrauch bei einer mutmaßlich submaximalen Laufgeschwindigkeit. Ja, und Jetzt ist es so, in der Praxis und in der Wissenschaft hatten wir wirklich lange den Fokus auf der VO2 Max, weil die VO2 Max schon wirklich wichtig ist. Ja, das ist ein ganz, ganz klarer Parameter. Der ist sehr aussagekräftig für meine Ausdauer und auch sehr aussagekräftig für meine Gesundheit. Ja, das ist auch nicht nur für Leistung wichtig. Aber die VO2 Max korreliert sehr stark mit der Ausdauerleistung. Mhm. Also die Läuferinnen und Läufer, die eine hohe VO2 Max haben, die haben auch eine schnellere Marathon- oder Halbmarathon-Bestzeit. Ja, das sind die besseren Ausdauersportler. Und das wissen wir auch schon ja, seit relativ langer Zeit, seit circa 100 Jahren, dass das so ist. Genau, aber da diese Laufgeschwindigkeiten und Intensitäten ja wirklich sehr, sehr hoch sind, spielt dieser Bereich im Training und im Wettkampf von Langstreckenläuferinnen und Langstreckenläufern eine relativ untergeordnete Rolle. Ja, weil die Zeiten, in denen sich Marathonläufer jetzt wirklich im Training und im Wettkampf in diesen Intensitäten wirklich bewegen, sind relativ kurz. Ja, also
anders würde es ja auch keinen Sinn ergeben. Also wie soll man denn dann im Peak so lange die Leistung halten können? Also ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal verstanden, warum bei der VO2 Max ein Max dran steht und wo der Unterschied dann quasi drin liegt. Was würdest du denn sagen, auf welchen Distanzen spielt denn dann die Laufökonomie eine Rolle? Da waren wir ja auch gerade.
Ja, auf jeden Fall auf den langen Distanzen. Ja, je länger die Distanz ist, umso wichtiger ist die Laufökonomie. Aber natürlich schon bei den Mittelstrecken, ja, das sind für mich jetzt 800 bis 1500 Metern, ist die Laufökonomie sehr, sehr wichtig. Ja. Also auf den langen Strecken ganz klar, da ist die aerobe Energiebereitstellung, das ist die am wesentlich leistungsdeterminierende Variable. Ja, so Dinge wie Endspurt und so und anaerobe Leistungsfähigkeit fallen da relativ wenig ins Gewicht. Da ist die aerobe Leistungsfähigkeit sehr wichtig und da wir eben nicht diese maximalen aeroben Geschwindigkeiten da gelaufen werden, ist die Laufökonomie super wichtig. Aber auch auf den Mittelstrecken ist die aerobe Leistungsfähigkeit super wichtig. Da spielt die Laufökonomie eine große Rolle, auch wenn dann Endspurt und anaerobe Leistungsfähigkeit etwas stärker ins Gewicht fallen.
Und was würdest du sagen, ab welchem Leistungsniveau ist das Ganze dann relevant für die SportlerInnen?
Die Laufökonomie, ja, also die ist eigentlich schon ab jedem Leistungslevel relevant. Ja, also es gibt jetzt kein Leistungsniveau, wo ich sagen würde, das spielt keine Rolle. Also das ist einer von drei ganz wichtigen Parametern, die die Ausdauerleistung determiniert. Und die ist auf jedem Leistungsniveau wichtig.
Na, dann würde ich mal sagen, an alle AnfängerInnen, die noch zuhören, ihr dürft gerne weiterhin dranbleiben, weil jetzt verrätst du uns nämlich auch, welche Vorteile eine gute Laufökonomie mit sich bringt.
Okay, ja, gut. Eine gute Laufökonomie ist echt wichtig, weil, wie gesagt, wenn ich wenig Sauerstoff verbrauche, ja, dann, ich habe, sagen wir mal, eine relativ hohe VO2 Max, eine mittlere oder eine hohe VO2 Max und ich habe eine gute Laufökonomie, das heißt, ich verbrauche wenig Sauerstoff bei einer bestimmten Laufgeschwindigkeit. Ich kann aber durch mein System relativ viel Sauerstoff aufnehmen und zur Muskulatur leiten und dort verarbeiten, ja. Das heißt, ich habe eine relativ hohe Reserve. Ich kann dann quasi höhere Laufgeschwindigkeiten mit der aeroben Energiebereitstellung nutzen. Das ist eigentlich relativ wichtig, ja. Genau. Meistens ist es so, dass, aber ich gehe vielleicht nochmal einen Schritt zurück, ja, es ist vielleicht auch in der Diagnostik sehr, sehr wichtig, dass man den Fokus nicht nur auf der VO2 Max hat, sondern auch auf der Laufökonomie. Es ist nämlich so, dass sich oft oder manchmal die VO2 Max wirklich wenig verändert, ja, auch nach intensiven Trainingsphasen, die Laufökonomie aber schon. Also sagen wir mal, wir haben jetzt eine gut trainierte Läuferin, die relativ viel trainiert, ja, die schon auf einem ganz guten Level ist, die eine VO2 Max von 65 oder 70 hat, ja, dann macht diese Läuferin eine Trainingsphase, wo sie sich für einen Marathon in Form bringen will, ja, wo sie relativ viel und relativ umfangreich trainiert, macht vorher eine Diagnostik, macht hinterher eine Diagnostik und in der Postdiagnostik, ja, also die Diagnostik nach diesem Trainingsblock, da hat sich die VO2 Max gar nicht oder vielleicht nur minimal verändert, ja, und das hinterlässt dann vielleicht den einen oder anderen Sportler oder vielleicht auch den einen oder anderen Diagnostiker oder Trainer, hinterlässt das in Staunen, ja, hat sich das Training jetzt nicht ausgewirkt, hat es nichts gebracht, ja, aber das sehen wir eigentlich relativ oft, dass sich dann die VO2 Max gar nicht verändert, ja, wir sollten uns aber dann mal, wenn ein Stufentest gemacht wurde, auch mal die den Sauerstoffverbrauch bei, was weiß ich, 12, 14 und 16 Kilometern pro Stunde anschauen. Und dieser Sauerstoffverbrauch ist dann mutmaßlich oder höchstwahrscheinlich wirklich weniger geworden auf diesen submaximalen Laufgeschwindigkeiten. Und das ist dann ja schon quasi echt ein Grund zum Feiern, weil ich kann das eingesparte O2, ja, das frei gewordene O2 durch die verbesserte Laufökonomie, kann ich direkt wieder für eine schnellere Laufgeschwindigkeit nutzen. Also wird jetzt hier diese Läuferin ziemlich sicher einen schnelleren Marathon laufen, ja, auch wenn das mit einem Blick auf die VO2 Max vielleicht gar nicht klar wird.
Ja, da würde ich ja vielleicht sogar noch mit reinzählen, weil bei mir ist es nämlich im Training so ähnlich. Und gehen wir jetzt mal davon aus. Ich würde gerne herausfinden wollen, was ich für eine Laufökonomie habe. Muss ich dafür zur Leistungsdiagnostik oder gibt es auch irgendwie anderweitige Methoden, das zu bestimmen? Was würdest du denn da empfehlen?
Ja, du musst eigentlich schon zur Leistungsdiagnostik. Also ich kann das subjektiv, per Augenmaß, irgendwie kann ich das überhaupt nicht diagnostizieren. Ich brauche da schon eine Diagnostik im Labor mit einer Spirometrie. Ich brauche einen Stufentest dafür. Ja, wir fangen da mit einer langsamen Laufgeschwindigkeit an. Die Stufendauer sollte relativ lang sein, also 4 bis 5, eigentlich schon 5 Minuten würde ich empfehlen, dass ich auch wirklich alle Parameter wie Herzfrequenz und Sauerstoffaufnahme dann wirklich immer einpendeln und auf einem stabilen Level sind. Und dann sollte ich im Labor schauen, ja, kann ich mir jede Stufe angucken, wie hoch ist der Sauerstoffverbrauch bei 10 Kilometern pro Stunde, bei 12 Kilometern pro Stunde, bei 14 Kilometern pro Stunde und so weiter. Ich kann das quasi nicht zu Hause oder im Feld oder so irgendwie selber messen.
Und mit einem Smart Gadget sieht es dann wahrscheinlich auch schlecht aus, egal wie teuer die Laufuhr war.
Also mir ist keins bekannt, was richtig zuverlässig funktioniert. Ja, es ist natürlich so, dass, das muss man schon sagen, dass Smartwatches schon immer besser werden, aber nicht, also im Hinblick auf die Laufökonomie kenne ich jetzt keins. Ja, im Hinblick auf die VO2 Max gibt es schon Smartwatches, die die VO2 Max ganz gut, relativ nah diagnostizieren können. Ja, weil die Herzfrequenz und die Sauerstoffaufnahme hängen relativ eng zusammen. Ja, ist eine ganz enge Beziehung, keine perfekte Korrelation. Aber wenn ich mit meiner, was weiß ich, Garmin-Uhr jetzt draußen im Feld Läufe mache mit Herzfrequenzmessung und mit eingeschaltetem GPS, dann approximiert mir die Smartwatch auch eine VO2 Max. Und da haben wir auch schon Studien hier im Labor gemacht, das haut relativ genau hin. Ja, es gibt immer noch eine Abweichung von 3, 4, 5, 6%. Hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie fit ich bin. Ja, die sehr fitten Sportler und die ganz unfitten, da ist diese Schätzung ungenauer. Bei den Medium-Fitten ist diese Schätzung der VO2 Max schon genauer. Und wenn man sich jetzt mal dann, also so eine Uhr, die kostet, weiß nicht, 200-300 Euro, ja, ist schon relativ günstig. Jetzt das Equipment, was ich brauche, um meine VO2 Max zu messen, kostet 80.000 bis 100.000 Euro. Da bin ich mit so einer Smartwatch dann schon günstiger unterwegs. Ja. Aber für die Laufökonomie ist mir kein Smart Device bekannt, was das zuverlässig misst.
Aber ich glaube, oder ich weiß es nicht genau, ich habe den Verdacht, das mal gelesen zu haben, dass bei der VO2 Max ja auch noch körperliche Faktoren in der Berechnung mit reinspielen. Also ich dächte, dass bei meiner Smartwatch zum Beispiel mit stand, dass bei meiner Sportuhr, es ist keine Smartwatch, auch noch stand, dass mein Körpergewicht damit reinzählt. Und da habe ich mich gefragt, ob das bei der Laufökonomie auch so ist. Also welche körperlichen Faktoren meine Laufökonomie beeinflussen.
Ja, also natürlich, klar, viele körperliche Faktoren beeinflussen die Laufökonomie. Ja, die Größe, das Körpergewicht ist relativ wichtig, hat eine Auswirkung auf die Laufökonomie, auch wenn wir die immer relativiert auf das Körpergewicht angeben, ja, den Sauerstoffverbrauch. Aber natürlich macht es einen Unterschied, ob ich 85 Kilo oder 83 Kilo wiege auf der Straße. Ja, also wenn ich mir den absoluten Sauerstoffverbrauch angucke und nicht den relativierten, dann sehe ich da einen Unterschied zwischen 83 Kilogramm oder 85 Kilogramm. Also je leichter ich bin, umso weniger Sauerstoff verbrauche ich bei einer bestimmten Laufgeschwindigkeit. Deswegen ist es tendenziell natürlich schon gut, möglichst leicht zu sein als Läuferin oder Läufer. Aber wir wissen natürlich auch alle, dass das eine ganz klare Grenze hat. Ja, also das ist nicht unbegrenzt gesund und das Reduzieren des Körpergewichts ab einer bestimmten Grenze wird das ganz schnell ungesund. Ich denke, da sind wir uns alle einig drüber. Aber insgesamt ist es natürlich schon vorteilhafter, wenn ich weniger Kilogramm brauche. Wenn ich weniger Kilogramm wiege, verbrauche ich auch weniger Energie. Das heißt weniger Sauerstoff, um die gleiche Laufgeschwindigkeit zu laufen.
Also wir haben jetzt gerade über die körperlichen Faktoren gesprochen, die die Laufökonomie beeinflussen. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Ich würde gerne wissen, welche Rolle denn äußere Faktoren spielen, sowas wie der Untergrund, die Schuhe, das Wetter und so weiter.
Ja, also natürlich haben äußere Faktoren einen ganz großen Einfluss auf die Laufökonomie. Ja. Sagen wir jetzt mal, fangen wir mit dem Untergrund an. Ja, natürlich brauche ich mehr Energie, wenn ich über eine grobe Schotterpiste laufe, ja, oder über eine Rasenfläche oder über einen matschigen Untergrund, verbrauche ich natürlich mehr Energie bei gleicher Laufgeschwindigkeit, völlig klar. Als wenn ich über eine schön asphaltierte Hartstraße laufe, ja. Genau. Allerdings ist es so, das spielt ja dann quasi im Wettkampf eine Rolle, ja, wie viel Energie verbrauche ich jetzt, wenn ich hier und dort langlaufe. Aber im Wettkampf ist es ja so, dass ich habe da keine Wahl, ja, da muss ich über diesen Untergrund laufen und all meine Mitläuferinnen und Mitläufer müssen die gleiche Strecke absolvieren, ja. Genau, aber natürlich, je mehr Energie der Untergrund mir zurückgibt, umso besser ist meine Laufökonomie in diesem Moment dann. Natürlich auch, wenn ich Gegenwind habe, ja, muss ich mehr Energie aufbringen, um die gleiche Laufgeschwindigkeit zu laufen. Das heißt, ich verbrauche in dem Augenblick mehr O2, da ist meine Laufökonomie schlechter. Deswegen messen wir das natürlich auch gerne im Labor, weil wir da diese Störfaktoren nicht haben. Aber zum Beispiel spielt die Ausrüstung eine große Rolle, ja, hat einen großen Impact auf die Laufökonomie. Fangen wir mal bei den Schuhen an, ja, oder fangen wir beim Gewicht an. Ja, also jedes Gramm, was ich spare in meiner Laufausstattung, das verbessert meine Laufökonomie. Ja. Also 100 Gramm bei Schuhen machen schon wirklich einen großen, also 100 Gramm weniger machen einen großen Unterschied auf die Laufökonomie. Aber auch, ich sollte mir wirklich dann überlegen, was ich dann im Marathon, ja, oder bei meinem Traillauf wirklich mitnehme. Weil jedes Gramm, das ich mit mir rumschleppe, ja, da verbrauche ich mehr O2, um die gleiche Laufgeschwindigkeit aufzubringen. O2 ist ja quasi echt meine Währung. Ne? Das ist das, was ich brauche, um schneller zu laufen.
Ja, dann da habe ich jetzt richtig Grund dafür, warum ich so lange bei verschiedenen AnbieterInnen Zeit auf Webseiten verbringe und da Gewicht vergleiche, weil ich nämlich mich auch gerade mit Ausrüstung für meinen ersten Ultra-Trail beschäftige und da natürlich so leicht wie möglich unterwegs sein möchte. Und jetzt habe ich dafür sogar noch wissenschaftliche Evidenz. Das ist doch wunderbar.
Ja, also da möchte ich dir noch einen Tipp für deine Ausrüstung geben. Ja,
oh ja, gerne.
Das hat nämlich auch wirklich nochmal einen großen Impact auf die Laufökonomie. Die Laufschuhe, haben wir jetzt nur kurz über das Gewicht gesprochen. Aber natürlich kennen wir alle die Schuhe mit den Carbonsohlen, ja, ist jetzt auch nicht mehr neu. Ich glaube, es sind so 2017 auf den Markt gekommen. Diese, ich nenne es jetzt einfach mal Supershoes, ja, diese Supershoes, die haben auch echt einen großen Einfluss auf die Laufökonomie. Also die Schuhe haben halt eine Carbonsohle, ja, und einen sehr resilienten Schaum in der Mittelsohle. Und da haben wir auch jetzt mittlerweile mehrere Studien, die in die gleiche, oder relativ viele Studien mittlerweile, die in die gleiche Richtung zeigen, die zweifelsfrei zeigen, dass diese Schuhe mit der Carbonsohle und mit diesem neuen Schaum, ja, die Laufökonomie um 3-4% verbessern gegenüber so herkömmlichen Laufschuhen. Das schlägt sich dann nicht immer, aber manchmal auch dann nieder in der Laufleistung. Da kann ich meine Laufleistung so um 1,5% verbessern. Dann,
wow.
Ja, genau, also das macht dann schon wirklich einen Unterschied. Ne? Bei einem dreistündigen Marathon sind das dann, weiß nicht mal, direkt 1-2 Minuten. Genau, und interessant ist auch wirklich dann die Ursachen dafür, ja, durch diese Carbonsohle, die erhöht ja diese longitudinale Steifigkeit des Schuhs und dadurch muss zum Beispiel die Fußmuskulatur weniger arbeiten, ja, insbesondere das Zehengrundgelenk, ja, muss weniger arbeiten, muss weniger stabilisieren, verbraucht deswegen weniger Sauerstoff, was sich dann wieder letztlich dann an anderer Stelle verwerten kann, um halt quasi schneller zu laufen, ne?
Das heißt, nicht nur am besten aufs Gewicht gucken, sondern auch noch auf den Schaum und vielleicht sogar auf eine Carbonplatte.
Ja, definitiv, genau. Wahrscheinlich ist dann also dieser P-Bex-Schaum, ja, der ist in diesen, oder Nike war quasi die erste Firma, die diesen Schaum verbaut hat. Wahrscheinlich ist nicht nur die Carbonplatte, sondern auch dieser Schaum relativ wichtig, weil der eben resilienter ist und mehr Energie speichert und besser zurückgibt. Aber vermutlich ist es auch echt ein Zusammenspiel zwischen Carbonsohle und Schaum, aber können wir eigentlich echt nur spekulieren, ja, genau wissen wir das nicht. Vermutlich verteilt sich die Energie beim Impact durch die Carbonplatte dann gleichmäßiger in den Schaum und wird dann besser zurückgegeben. Aber natürlich sind die Schuhe auch sehr leicht, ja, und das macht natürlich auch einen Unterschied.
Du hast ja gerade eben auch schon ein paar Prozentwerte angeführt. Da bin ich jetzt natürlich neugierig. inwieweit können wir denn unsere eigene Laufökonomie verbessern und um wie viel Prozent kann denn die Laufleistung dadurch sogar gesteigert werden?
Ja, schwierige Frage. Also wir können unsere Laufökonomie durch Training verbessern, ja, wir können die auch stark verbessern, ja, also um 10%, um 15%, um 20%. Die Frage, inwiefern eine Verbesserung der Laufökonomie sich jetzt direkt in der Verbesserung der Laufleistung niederschlägt, ist echt schwierig, ja, weil das Laufen, gerade über die Langstrecke, hat so viele Einflussfaktoren, so viel Freiheitsgrade. Also ich muss es so sagen, eine Verbesserung der Laufökonomie um 10% bringt nicht eine 10% bessere Laufleistung, ja, das nicht. Also wir müssen das schon wirklich ganz, ganz arg runtergraden, aber pauschal ist das schwer zu sagen. Ja, wenn ich meine Laufökonomie um 20% verbessert habe, ich laufe dann Marathon, kann es sein, wenn ich mich schlecht mit Kohlenhydraten versorge, ja, oder schlechtes Wetter ist, ich viel Gegenwind habe, dass ich dann mit Null rauskomme, ja, mit einer Null schnelleren Laufgeschwindigkeit. Ja, aber wir denken so, wir glauben, dass eine 10% bessere Laufökonomie vielleicht so 1, 2 oder 3% bessere Laufleistung ergibt.
Ja, aber das ist ja schon mal was, wo man quasi dranbleiben darf und auch dran arbeiten kann. Wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, dass Equipment wie zum Beispiel Carbon-Schuhe dazu beitragen können. Und wie ist es denn beim Lauftraining? Also inwieweit können wir denn die Laufökonomie da beeinflussen, was wäre denn das richtige Training?
Ja, also generell ist es so, jedes Lauftraining, ja, verbessert die Laufökonomie. Oder ich würde so sagen, wenn ich lange, kontinuierlich, über einen langen Zeitraum, ja, über Monate, Wochen, Monate, Jahre Laufen trainiere, verbessere ich automatisch quasi meine Laufökonomie. Ja. Wir gehen davon aus, dass ein akkumulierter Trainingsreiz über eine lange Zeit eine Verbesserung der Laufökonomie bewirkt. Ja. Das einzelne Training jetzt oder die optimale Trainingseinheit zu identifizieren, die jetzt besonders gut auf die Laufökonomie wirkt, ist schwierig. Ja. Also wir brauchen wirklich einfach kontinuierliches Training über einen langen Zeitraum. Aber natürlich gibt es so ein paar Ideen, die in der Praxis und auch in der Wissenschaft gezeigt haben, dass sie echt die Laufökonomie relativ schnell um ein paar Prozent verbessern. Und da wäre zum einen oder als erstes würde ich da das Krafttraining eigentlich nennen. Ja. Krafttraining funktioniert ganz gut, ganz positiv auf die Laufökonomie, ist natürlich auch in der Zwischenzeit kein Geheimnis mehr. Ja. Also wenn ich zusätzlich zu meinem Lauftraining noch ein Krafttraining mache, ja, ist das super zur Verbesserung der Laufökonomie und übrigens auch steigert es die Laufleistung. Ja. Also in den ganzen Studien haben wir nicht nur eine bessere Laufökonomie, sondern auch eine bessere Maximalleistung im Laufen. Es gibt jetzt natürlich echt unterschiedliche Krafttrainingsarten, solche, die auch ein bisschen unterschiedlich wirken. Soll ich dir darüber noch ein bisschen was erzählen?
Sehr, sehr gerne, weil das sind ja dann wieder Gründe, das Krafttraining vielleicht nicht so stiefmütterlich zu behandeln, wie das viele aus der Community oder allgemein LäuferInnen tun.
Ja, genau, auf jeden Fall. Das wäre auch echt mein Appell, ja. Krafttraining als Ausdauer-Nerd, als Lauffreak, bitte nicht stiefmütterlich behandeln. Ich muss auch zugeben, ich habe es auch lange so gemacht, ja. Ich habe es lange stiefmütterlich behandelt, aber jetzt nicht mehr. Also insgesamt ist es so, ja, wenn wir ein Krafttraining machen, ein intensives Krafttraining mit hohen Zusatzlasten, ja, also wir sprechen jetzt echt in einem Bereich von 70, 80 oder vielleicht sogar 90% des One-Repetition-Maximums, ja, also des Ein-Wiederholungs-Maximums, also das wäre das Gewicht, was ich einmal quasi wiederholen kann und kein zweites Mal, ja, davon so 70-90%. Also da sprechen wir schon wirklich von echt intensivem, schweren Krafttraining, ja, wenn ich das trainiere, dann zeigen jedenfalls relativ viele Studien, ja, dass ich meine Laufökonomie und auch echt meine maximale Laufleistung sehr gut verbessern kann. Mittlerweile haben wir das auch schon für alle möglichen Läufer, also für alle möglichen unterschiedlichen Leistungslevel gezeigt, ja, vom Hobbyläufer über wirklich nationale Spitzenläufer. Die können mit so einem intensiven Krafttraining, ja, können die ihre Laufökonomie echt wirklich ganz gut verbessern.
Würdest du sagen, dass man dafür dann immer Gewichte benutzen muss oder reicht auch das eigene Körpergewicht?
Ja, also mit dem eigenen Körpergewicht ist es so eine Sache, ja. Das ist ja das, was schon mal die Mehrheit der Läuferinnen und Läufer vielleicht nicht stiefmütterlich behandeln, ja. Also so das klassische Rumpfstabi-Training, ja, vorm oder nach dem Training oder weiß nicht, wenn es mal regnet und schlechtes Wetter ist, ich habe keine Lust rauszugehen, was mache ich? Mache ich ein bisschen Krafttraining im Wohnzimmer, genau, Stabi, ja, Unterarmstütz und Sit-Ups. Ich möchte auch davon wirklich keinem Läufer abraten, ja, also macht das ruhig weiterhin. Die Effekte auf die Laufökonomie sind aber relativ gering. Vielleicht haben wir dazu auch noch zu wenig Studien, ja, und rein logisch, ja, wenn man jetzt mal überlegt, wenn ich meine Halte- und Stützmuskulatur verbessere, eben durch dieses Stabi-Training, ja, dann ermüdet die im Lauf auch später und ich muss quasi erst später mehr Energie aufwenden, um die gleiche Laufleistung zu laufen. Ja, also inhaltlich macht das schon Sinn, ja, warum soll Stabi eigentlich nicht die Laufökonomie verbessern? Nur ist es so, dass einige Studien zeigen das, ja, die konnten den Zusammenhang gut zeigen, ja, also klassischer Unterarmstütz und Stabi-Training verbessert die Laufökonomie, aber viele Studien konnten das auch nicht zeigen. Genau, ich möchte euch da wirklich nicht von abraten, ja. Eine Alternative dazu wäre so ein bisschen das plyometrische Training, da wissen wir, dass das super gut wirkt, ja. Das sind Sprünge und also generell sind das quasi, ist es ein Krafttraining mit hohen Bewegungsgeschwindigkeiten und wenig bis keine Zusatzlasten, ja. Genau, das kann ich relativ einfach zu Hause machen. Ich brauche nicht unbedingt ein Gym dafür, ja. Diese Zusatzlasten sind relativ gering, aber die Lasten auf das muskuloskeletale System sind eben durch diese hohen Geschwindigkeiten dann doch recht hoch und wirken wirklich gut auf die Kraft und auch auf die Laufökonomie.
Das ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Da haben wir auch vor kurzem eine Podcast-Folge aufgenommen, und zwar mit Coach Andy G. Und wenn euch das interessiert und ihr auch gerne ein paar Beispiele wissen wollt, dann hört doch gerne rein in die Folge. Was würdest du denn sagen, sind so deine Top-Übungen, Kraftübungen, die besonders relevant für die Laufökonomie sind, die alle Zuhörenden und ich selber zu Hause auch machen können?
Ja, also ganz klar, diese Klassiker für die unteren Extremitäten, ja, Squats, Ausfallschritte, aber auch Deadlifts, ja, das Kreuzheben, also ganz, ganz klassisch, Lunges und so, ja. Genau, die kann ich wirklich mit hohen Zusatzlasten machen und geringer Bewegungsgeschwindigkeit oder eben auch als plyometrische Übung. Ja, ich kann super so Sprünge machen, ja, also Dropjumps, ja, oder Niederhochsprünge. Ich stelle mich auf eine Treppe, springe runter, versuche die Bodenkontaktzeit zu minimieren und dann möglichst hoch wieder abzuspringen. Ja, das ist super plyometrisches Training, funktioniert super. Aber auch das klassische Lauf-ABC, ja, das ja vielleicht nicht immer und überall bei jedem beliebt ist, wirkt auch klasse auf die Laufökonomie, weil das ja eigentlich auch, das ist ein plyometrisches Krafttraining. Ja, gerade diese Sprungform im Lauf-ABC, genau.
Wie sieht denn das mit Bergläufen aus?
Okay, ja, Bergläufe haben wir ein paar Studien dazu, die auch gezeigt haben, dass die Bergläufe die Laufökonomie verbessern konnten. Ja, im Gegensatz zur Kontrollgruppe, die quasi nur in der Ebene gelaufen ist, ist vielleicht ja auch so ein bisschen laufspezifisches Krafttraining. Ja, die Studienlage könnte stabiler sein, aber da haben wir auch Hinweise, dass Bergläufe, aber auch intensives Intervalltraining die Laufökonomie ganz gut verbessern. Ja, ihr müsst euch vorstellen, das sind dann quasi in den Studien immer eine Interventionsgruppe und eine Kontrollgruppe, die so etwa auf dem gleichen Level sind, ja, vom gleichen Leistungslevel. Die einen machen dann noch zusätzlich zum normalen Training eben dann diese Bergläufe oder diese hochintensiven Intervalle. Die anderen erhöhen quasi nur ihr Gesamtvolumen des Trainings und hinterher kommt dann raus, die Interventionsgruppe, die Bergläufe und die hochintensiven Intervalle gemacht haben, die sind dann einfach, haben ihre Laufökonomie stärker verbessert. Ja, aber wahrscheinlich ist es wirklich so, dass wenn ich bergauf laufe, dass ich da meine Halte- und Stützmuskulatur vielleicht auch nebenbei noch ein bisschen trainiere. Aber insgesamt würde ich sagen, das ist so ein laufspezifisches Krafttraining. Die genauen Effekte da abzubilden, ist immer relativ schwierig. Aber wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass es ein laufspezifisches Krafttraining ist. Ja. Genau, beim vielleicht nochmal so zum Krafttraining nochmal ganz kurz zurück ein Schwenk. Ja. Wir Läufer haben ja auch immer so ein bisschen die Angst, dass wir dann die Superhypertrophie entwickeln, ja, dass unsere Muskeln breit werden und wir Gewicht zunehmen. Aber bei Läuferinnen und Läufern mit einem hohen Trainingsumfang ist das eigentlich relativ unwahrscheinlich, dass sie stark hypertrophieren. Und gerade auch, um eine wirkliche Hypertrophie zu erreichen, müssten wir ja wirklich ja, 4, 5, 6 Mal die Woche ins Gym gehen und als Läufer macht man das vielleicht 1, 2 Mal die Woche. Da brauchen wir echt keine Angst vor einer Zunahme der Körpermasse zu haben und meistens sind es ja auch die neuromuskulären Faktoren, die sich verbessern, ja, also die intramuskuläre Koordination und die intermuskuläre Koordination und die Verbesserung des Dehnungsverkürzungszykluses, ja, was sich dann direkt wirklich relativ schnell auf die Laufökonomie auswirkt, ja. Also das Zusammenspiel zwischen zwei oder zwischen unterschiedlichen Muskelgruppen verbessert sich eben durch Krafttraining. Das optimiert sich, ja, und dadurch werden wir ökonomischer, verbrauchen weniger Sauerstoff. Aber auch der Dehnungsverkürzungszyklus, der beim Laufen ja sehr wichtig ist, wird durch Krafttraining einfach ein bisschen verbessert und schlägt sich dann in der Leistungsverbesserung nieder.
Ja, also wir müssen ja dann nicht 5 bis 6 Mal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Aber was würdest du sagen, wie lang müssen denn die Einheiten sein, damit man einen positiven Effekt spürt?
Ja, auch gar nicht so einfach zu beantworten. Also baut es ein, so wie es geht. Ja, natürlich, klar, je öfter und je länger man trainiert, umso höher sind die Trainingseffekte, ganz klar. Aber es ist ja auch immer eine praktische Frage. Ja, wenn ich ein hohes Laufvolumen habe, kann ich einfach nicht so oft ins Gym gehen, ja, und Deadlifts und Squats machen, weil es dann wirklich schwierig wird, das Laufvolumen noch zu realisieren. Ja, 1 bis 2 Mal pro Woche ist natürlich optimal. Lang müssen die Trainingseinheiten nicht sein. Ihr könnt euch auf die unteren Extremitäten konzentrieren, weil die eben maßgeblich für die Laufökonomie sind. Ich würde vielleicht auch jetzt im Herbst und Winter damit anfangen, ja, nicht gerade kurz vor eurem Hauptwettkampf, dass ihr euch langsam daran gewöhnt an das Training, ja, dass ihr euch technisch auch ein bisschen verbessert. So im Herbst, Winter ist die klassische Phase eigentlich, um in das Krafttraining einzusteigen. Und möglichst solltet ihr das vielleicht auch dann ein bisschen durch die Saison so mitnehmen, soweit euch das möglich ist.
Wir haben ja gerade schon über Bergläufe gesprochen und da ist natürlich eine andere sehr beliebte Sache, die bei allen anscheinend auch immer beliebter wird, gar nicht so weit weg, und zwar Höhentraining. Hat das auch einen Einfluss?
Ja, Höhentraining hat wirklich einen Einfluss auf die Laufökonomie. Ich sage gerne mal, also die Studienlage ist durchwachsen und nicht eindeutig, ja. Aber das ist sowieso grundsätzlich, was Effekte des Höhentrainings angeht, sind wir da ein bisschen heterogen, ja. Es gibt Studien, die das ganz toll zeigen, ja. Nach einem Höhentrainingslager wird die Ökonomie besser. Es gibt aber auch Studien, die genau das Gegenteil zeigen oder die keine Verbesserung der Laufökonomie zeigen konnte. Natürlich ist es jetzt so, für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist interessant zu wissen, aber ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent unserer Zuhörer dann ein Höhentraining in Erwägung ziehen oder das wirklich umsetzen können. Ja, aber es ist auch wirklich so, durch die Anpassungserscheinungen dort in einem Höhentraining können wir potenziell unsere Laufökonomie ein bisschen verbessern.
Und welches eignet sich da am besten?
Auch unterschiedlich, ja. Also live high and train high, aber auch live high und train low haben funktioniert. Allerdings sind wirklich also sagen wir mal so, ja, im Leistungssport, im auf absolutem Weltklassenniveau gehört das dazu, Höhentrainingslager, ja, eigentlich egal, fast egal in welcher Ausdauersportdisziplin. Wenn du ganz oben dabei sein willst, dann die Leute, die machen das, ja, die ganz oben dabei sind. Studientechnisch das einwandfrei nachzuweisen, ist auch so schwierig, ja, weil die Effekte, also die Einflussfaktoren so groß sind, die Störvariablen so groß sind und die natürlich auch super aufwendig durchzuführen sind. Die Studien haben wir da nicht so viel Evidenz, wie ich es mir wünschen würde. Die Praxis zeigt aber, dass es echt total gut funktioniert und dass es breit angewandt ist. Ja. Und wir gehen davon aus, dass sich eben der Organismus in der Höhe schneller ökonomisiert, weil er eben weniger O2 zur Verfügung hat und dann einfach schnell durch Ökonomisierungsprozesse wirklich seine Laufökonomie einfach schnell verbessert.
Ja, und das Ganze ist ja vielleicht auch ein Argument für BreitensportlerInnen, mal einen Aktivurlaub in den Bergen anzustreben. Also man muss ja nicht ganz oben mitspielen, aber es ist ein Grund, in die Berge zu fahren.
Auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch schöner, in den Bergen zu laufen, als, weiß ich nicht, am Main entlang jeden Tag.
Ja, und nebenbei, haben wir ja gerade gelernt, passt sich der Körper ja auch noch an. Wir haben jetzt gefühlt schon über fast alle Möglichkeiten des Trainings gesprochen. Was ich bis jetzt aber noch nicht angesprochen habe, was sich jetzt sofort ändert, ist das HIT oder Intervalltraining. Wie sieht es denn da aus mit der Laufökonomie?
Ja, da haben wir einige wenige Studien, ja, die zeigen, dass hochintensive Intervalle die Laufökonomie verbessern. Auch da relativ dünne Studienlage. Effekte oder Ursachen für die Verbesserung der Laufökonomie unklar, ja, aber wahrscheinlich auch hier wieder bei hohen Intensitäten ökonomisiert sich der Organismus einfach. Vielleicht ist es aber auch einfach dieser intensive Trainingsreiz, ja. Was ich vielleicht noch dazu sagen möchte, ist, wenn wir die Laufökonomie betrachten, ja, gerade Marathonläufer und Läuferinnen machen viel Grundlagenausdauertraining, ja, verbringen viel Zeit im Grundlagentempo. Und es gibt dem Organismus natürlich auch echt die Gelegenheit, sich bei dem Tempo gut zu ökonomisieren, ja. Aber wenn ich jetzt quasi jeden Dauerlauf in 4,45 mache, also 4 Minuten 45 pro Kilometer, dann aber meinen Wettkampf in, weiß nicht, 4,15 oder 4,30 laufen möchte, ja, ist es auch wichtig, im Hinblick auf die Laufökonomie das Wettkampftempo wirklich auch öfters im Training zu absolvieren, ja, weil das Wettkampftempo ist natürlich das Tempo, was ich im Wettkampf laufen möchte. Ja, das sollte ich vorher auch trainieren, um dem Organismus die Möglichkeit zu geben, sich bei dem Tempo zu ökonomisieren. Ja, relativ unwissenschaftlicher Hinweis, bin ich mir vollkommen darüber im Klaren. Ja, aber es ist nun mal so, das, was wir oft machen, ja, da passt sich der Organismus am besten an, ja, oder da passt sich der Organismus dann auch an. Und wenn ich das im Training nie trainiere, ja, habe ich vermutlich auch nicht so eine gute Laufökonomie dann in meinem Wettkampftempo wie in meinem Grundlagenausdauertempo. Deswegen ist es auch echt immer wichtig, ja, das angepeilte Wettkampftempo auch im Training zu absolvieren.
Zum Schluss habe ich noch eine Frage, die mir jetzt spontan gekommen ist, während du das erzählt hast. Ich würde jetzt daraus schließen, dass eine gute Laufökonomie vielleicht auch dazu beiträgt, Verletzungen zu vermeiden.
Ja, super Frage. Ich lese das auch öfters. Eine gute Laufökonomie vermeidet Verletzungen. Aber ich glaube, ich wüsste nicht, welche Studien die meinen. Ja, mir ist keine Studie bekannt, die den Zusammenhang zwischen Laufökonomie und Verletzungsprävalenz oder Verletzungsinzidenz zeigt. Ich denke, die Autoren meinen, wenn ich einen guten Laufstil habe, der nah am Idealbild ist, dann sinkt meine Verletzungswahrscheinlichkeit. Aber ich kenne da wirklich keinen wissenschaftlichen Zusammenhang. Ich wüsste auch jetzt nicht inhaltlich, wo der Zusammenhang sein sollte bei einer, also eine gute Laufökonomie, wenig Sauerstoffverbrauch bei einer bestimmten Laufgeschwindigkeit und Verletzungswahrscheinlichkeit. Der rein kausale Zusammenhang erschließt sich mir nicht.
Aber umso besser, dass wir ja den Mythos jetzt quasi, den ich da ja auch schon öfter gelesen habe, einfach mal aufdecken konnten.
Ja.
Und ich glaube nicht nur, generell habe ich in den letzten 50 Minuten richtig viel dazulernen dürfen. Und an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank für deinen Input und natürlich auch für das klasse Gespräch.
Sehr gerne.
Mir hat es richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe dir auch.
Auf jeden Fall, ja.
Wie schon gesagt, das war einfach nur geballtes Wissen und ich bin mir sicher, da gibt es noch jede Menge mehr. Hast du denn noch weitere Anlaufstellen für unsere Community? Wo kann man denn dich und deine Forschung weiterverfolgen?
ja, auf ResearchGate, aber ist jetzt relativ wissenschaftlich, ja, also nicht gerade vergnügensteuerpflichtig. Ja, dort vielleicht. Auf sozialen Medien bin ich sonst nicht so aktiv, ehrlich gesagt.
Ach, ich benutze das eigentlich ganz gerne. Mir bringt das auch Vergnügen, solange einem die Sache ja halt auch interessiert.
Ja, definitiv. Ja.
Nochmal danke an dich und natürlich auch an euch da draußen. Danke fürs Zuhören. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt uns das doch gerne in der Form eines Abos oder einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr nächste Woche auch wieder zuhört und einfach dabei seid. Bleibt gesund und ganz wichtig, keep on running.